Hallo zum Tiefenfokus. Mein Name ist Timo Stösser und wir befinden uns beim Audiomagazin zur Fokusserie der Volkshochschule Reutlingen. Leute, die auf YouTube bei uns unterwegs sind, kennen es im Fokus, unser Magazin für zeitnahe Kommentare, sagen wir es so. Also viel politisch, aber einfach mal Kommentare zum Tagesgeschehen. Bei mir begrüße ich wieder Matthias Hofmann in der zweiten Folge einer kleinen Reihe rund um den Israel-Palästina-Konflikt, eine geschichtliche Aufarbeitung, wo wir in der ersten Folge, könnt ihr gerne nachhören, gibt es natürlich auch auf Spotify, wenn ihr hier nur die zweite gefunden habt, geht eins zurück, beginnt am Anfang, weil wir sind schon ein paar Jahre vorangekommen. Wir sind in der Zwischenzeit in der zweiten Hälfte der 50er Jahre angekommen. Erstmal hallo Matthias.
Ja, hallo Timo, danke, dass du mich wieder eingeladen hast. Ich freue mich, heute wieder dir Rede und Antwort zu stehen, um diesen ganzen Wirrwarr dieses Konfliktes ein wenig zu entknoten.
Ja, die Folgen sind direkt aufgenommen, hintereinander weg. Ich mache das jetzt hier offen, einfach, dass man weiß, wir nehmen am 24.10. auf, nur um die Lage mit dem aktuellen Konflikt ein bisschen zu verorten. Die israelische Invasion in den Gazastreifen ist nicht oder noch nicht passiert. Die Spannungen sind noch da. Sollten wir also auf aktuelles Geschehen verweisen, das ist so ein bisschen die Situation. Die Teile arbeiten sich vor in die Gegenwart. Für heute steht aber noch auf dem Programm, dass wir uns den Sechstagekrieg, Yom Kippur-Krieg, da ausgehend bis in die 90er Jahre vorarbeiten. Matthias, möchtest du uns abholen, wo wir beim letzten Mal stehen geblieben sind?
Ja, wir haben uns ja geendet. Wir haben über die Suezkrise gesprochen, wo also die Amerikaner dann verkündet hatten, welche besondere Position sie auch gegenüber Israel einnehmen. Die Amerikaner, die, wie gesagt, die Briten im ganzen nahöstlichen Raum abgelöst haben, ihre Polizeifunktion, die sie in der Weltpolitik betrieben haben, jetzt auch weiter fortgeführt haben. Das war wie so das Letzte, was wir so besprochen hatten. Diese neue Dominanz der USA, die halt hier immer stärker zum Tragen gekommen ist.
Wo müssten wir jetzt den Faden wieder aufnehmen? Was ist die nächste Begebenheit, die uns die zerrissene Situation heutzutage im Nahosten erklären kann?
Ja, als nächstes kommt dann der Sechstagekrieg 1967, der wieder zu massiven Veränderungen geführt hat. Der Sechstagekrieg hat sich schon am Horizont abgezeichnet, dass es zu einem neuen Konflikt kommen wird. Wie vorhin oder im letzten Teil schon erwähnt, Ägypten ist ja noch im Lager der Sowjetunion gestanden, ist von der Sowjetunion wieder massiv aufgerüstet worden. Und es verdichten sich also auch auf israelischer Seite, dass ein neuer Angriff quasi im Raum steht. Sehr zu greifen wurde das Ganze, als dann Herr Nasser, immer noch Präsident von Ägypten, die UN-Truppen, die mittlerweile zwischen Israel und dem Sinai stationiert waren, aufgefordert hatte, doch bitte zu gehen, damit sie nicht zwischen die Fronten geraten. Damit war klar, es kommt ein Angriff.
Ganz kurz, wir kamen von der Suezkrise, wo die UN eingemischt hat und aufgeklärt hat, am Ende dafür gesorgt hat, dass auf Israel und Ägypten quasi nicht zusammenstoßen an der Stelle. Wie kommen jetzt die UN-Truppen stationär da dazwischen? Hat man sich da als Puffer dann stationiert oder wie
Man
muss ich
hat
mir das
seitens der
vorstellen?
UN dann eben halt auch diese Sachlage besprochen zwischen Ägypten und Israel. Und da gab es dann eben die Entscheidung in einer UN-Resolution, dass man eben an der beiderseitigen Grenze, also Sinai und Israel, eben hier Truppen stationieren wird. Also Blauhelmsoldaten ist ja das militärische Mittel in Anführungsstrichen, was die UN hatte zu diesem damaligen Zeitpunkt. Wobei man allerdings kurz erwähnen muss, dass Blauhelmsoldaten keine kämpfenden Truppen sind, die sich also in irgendwelche Konflikte einmischen können aktiv. Sie sind nur ausgestattet mit Handfeuerwaffen, um sich selber zu verteidigen, aber jetzt nicht mit schwerem Gerät, anders wie wir das heute eben kennen. Bei
Also im Grunde
solchen.
genommen eine Art Polizeitruppe der UN.
Ja, nee, sie haben also den Auftrag, die vereinbarten Grenzen, bei anderen Konflikten werden ja Grenzen zwischen zwei Konfliktparteien vereinbart, diese Grenze einfach zu überwachen. Die sind offiziell in jeder Landkarte eingezeichnet, also die Blauhelmsoldaten, wo sie stehen. Sie sind offenkundig sichtbar, sie sind also nicht getarnt oder irgendwas, sondern sie stehen für jeden Mann sichtbar dort. Und den Auftrag, den die Blauhelmsoldaten haben, wenn einer über die Grenze drüber geht, also das den Vertrag nicht einhält, dann greifen die nicht ein, sondern melden sofort an die UN, hier begeht jemand einen Bruch des Vertrages, weil er eben über diese ausgehandelte Grenze hinübermarschiert. Mehr hat diese UN, diese Blauhelm-Soldaten nicht zu tun. Wie gesagt, aktive Einmischung in Konflikten ist ihnen nicht möglich.
Und die UN hat hier diese Grenzsicherung und diese Grenzüberwachung zwischen Ägypten und Israel.
Ja gut, es gab eine Vereinbarung zwischen Ägypten und Israel und unter der Schirmherrschaft der UN und dann hat man eben die UN-Soldaten dorthin gestellt.
Und jetzt sagt Nasser, ich habe da neuerdings andere Pläne, geht bitte aus dem Weg im Grunde genommen.
Ganz genau.
Oh, okay.
Und damit war für Israel klar, jetzt wird es gleich hier ziemlich heiß werden. Und dann kommt es eben zur Situation, da sind die Israelis sehr, sehr clever gewesen aus taktischer Sichtweise. Man muss das kurz erklären für Nicht-Militärs, wenn man ein anderes Land angreift oder wenn man überhaupt zu einem Angriff übergeht, dann gibt es die erste und die zweite Befehlsausgabe. Die erste Befehlsausgabe, die erfolgt, die bringt die Truppen in Stellung. Das wird also jeder Truppenteil zugewiesen, du gehst dahin, du gehst dahin, du gehst dahin. Und wenn die Truppen in Stellung sind, kommt es zur zweiten Befehlsausgabe. Und die zweite Befehlsausgabe, da wird dann eben festgelegt oder wird dann gesagt, pass mal auf, dein linker, rechter Nachbar ist der und der. Die übergeordnete Führung erreichst du so, das Sanitätswesen, den Nachschub erreichst du so. Das kann natürlich erst befohlen werden oder auch die Daten bekannt gegeben werden, wenn die einzelnen Truppen ihre Stellungen einbenommen haben. Vorher geht das nicht. Und die Israelis haben zwischen der ersten und zweiten Befehlsausgabe einen Präventivangriff gemacht. Und wenn du da so quasi einen Präventivschlag reinbekommst und die wissen doch gar nicht, wer ist denn mein Nachbar eigentlich, wo ist denn die Artillerie, wo ist die übergeordnete Führung, wo ist irgendwas?
Ganz kurz, um das hier zu klären, also die Ägypter sind kalt erwischt worden zwischen dieser ersten und dieser zweiten Befehlsausgabe, haben den Krieg aber angekündigt nach dem Motto, wir kommen gleich,
ja.
Und Israel hat an der Stelle den Präventivschlag wortwörtlich, allerdings unter der Ansage, die hätten sowieso angegriffen.
Ja,
okay.
Und damit bricht also die ganze ägyptische Front mehr oder weniger in sich zusammen. Und nach 3 Tagen fängt die israelische Luftwaffe an, Kairo zu bombardieren. Und Ägypten ist jetzt also händeringend dabei, zu versuchen, einen Waffenstillstand herbeizuführen, weil sie Angst haben, sicherlich zu Recht, dass Israel in Ägypten einmarschiert. Und deswegen ist dieser Krieg nach 6 Tagen schon wieder vorbei. Das ist die südliche Front. Im Norden kommt es zu schweren Kämpfen zwischen Syrien und Israel. Da geht es vor allem um den Golan.
Geschwind, hier nur um das Timing so auf die Reihe zu kriegen. Das ist sehr, sehr eng. Wir haben 6 Tage und auf einmal brechen zeitgleich an beiden Fronten Kriege aus.
Die Arabische Liga kommt von allen Seiten, das macht es immer so. Das bringt natürlich auch die israelischen Streitkräfte in eine gewisse Bredouille, weil sie führen nicht einen Einfrontenkrieg, sondern einen Mehrfrontenkrieg. Von Jordanien ist erstmal niemand gekommen, aber aus Syrien und Libanon ist man im Norden gekommen, von Süden ist eben die Ägypter gekommen. Dann sind noch so ein bisschen so schräg im Osten die Iraker noch mitgekommen. Also das ist schon für Israel eine sehr große Herausforderung gewesen. Und wie gesagt, dadurch, dass sie eben diesen Präventivschlag geführt haben, haben sie einen gewissen taktischen Vorteil. Wie gesagt, die ägyptische Armee löst sich mehr oder weniger auf, weil sie ist nicht mehr befehlbar. Da herrscht Chaos.
Ganz kurz an der Stelle nachgefragt, also wenn Ägypten da angekündigt hat, sie werden angreifen, heißt das aber auch, so wie du die Arabische Liga hier gerade beschreibst, dass das strategische Vorgehen, dass Israel klar sein muss, dann werden die anderen auch kommen.
Ja, klar.
Ui, okay.
Und gerade die Kämpfe um den Golan sind sehr heftig. Der Golan, wie gesagt, im Nordosten von Israel gelegen, ein Grenzgebiet zu Syrien. Der Golan ist eine Hochebene. Man muss sich das vorstellen, wir kommen ja hier aus dem Senden ja von Reutlingen, das ist so ähnlich wie die Schwäbische Alb. Also eine Hochebene, die einen krassen Abbruch hat. Und es gilt für Artilleristen, ein Artillerist kann in aller Regel so weit schießen, so weit er schauen kann. Vom Golan aus kann man bis zum See Genezareth schauen. Schon in Jahren zuvor kam es immer wieder zu kleinen Angriffen seitens Syriens auf israelisches Terrain vom Golan aus. Und die Israelis greifen dann auch den Golan an, haben dabei schwere Verluste gehabt, weil der Golan hat 3 oder 4 Verteidigungsringe gehabt. Das war also, die haben das sich auch vorbereitet gehabt darauf. Da verlieren die Israelis die meisten Soldaten bei diesen Kämpfen. Es gelingt ihnen dann letztendlich, den Golan einzunehmen und das Ende des Krieges besagt dann, dass der Golan eine entmilitarisierte Zone wird. Und das noch vorwegzunehmen, weil sonst passt das nicht so ganz in den anderen Kontext hinein, auf dem Golan sind dann auch Blauhelmsoldaten stationiert worden. Und im Bürgerkrieg in Syrien, den wir jetzt vor wenigen Jahren erlebt hatten, hat man vom Golan aus wieder angefangen, sowohl die Hisbollah, die vom Iran unterstützt wird, wie die Rebellen in Syrien, Israel anzugreifen vom Golan aus. Daraufhin haben die Israelis ihre Soldaten wieder auf den Golan verlegt und haben zurückgeschossen. Problem dabei, da waren Blauhelmsoldaten gestanden. Und die standen buchstäblich zwischen allen Fronten. Und bei solchen kritischen Grenzen, wo es durchaus zu Schwierigkeiten kommen kann, hat die UN immer so die Idee, da stellen wir am besten Blauhelmsoldaten hin, die, es hört sich jetzt sehr pervers an, ist es auch, die nicht so wichtig sind. Viele Blauhelmsoldaten, lange Zeit bei der UN, sind bestellt worden von irgendwelchen Dritte-Welt-Staaten. Das war auch für die, das war so eine Win-Win-Situation gewesen. Die Dritte-Welt-Staaten haben die Soldaten abgestellt, die UN hat dafür bezahlt, das Geld haben nicht die Soldaten bekommen, sondern die jeweiligen Staaten und nur ein Bruchteil des Geldes haben dann die Soldaten bekommen und damit haben diese Dritte-Welt-Staaten dann quasi ihren Verteidigungshaushalt finanziert. Das war immer so das Motto gewesen. Deswegen finden wir eben auch irgendwie so Soldaten aus Bangladesch oder aus anderen Drittweltstaaten, aus Afrika, Zentralafrika, gerne mal an solchen kritischen Grenzen.
Und du sagst, so jetzt auch im Golan gewesen.
Ja, im Golan haben wir auch Österreicher stehen gehabt, aber mit Maß im syrischen Bürgerkrieg waren es eben dann eben auch Soldaten aus Bangladesch gewesen. Und das hat den Vorteil, auch wieder sehr pervers, wenn da Soldaten fehlen, weil sie bei Gefechten quasi zwischen die Fronten geraten. Ein getöteter Blauhelmsoldat aus Bangladesch wird nicht unbedingt in den westlichen Medien auftauchen. Wenn da Soldaten verstärkt aus Italien stehen, vielleicht sogar aus Deutschland etc., dann wäre das sofort hier aufgeploppt. Also bei so kritischen Grenzen
Also im
über.
Grunde genommen sind das Tote, die dann nur in Form der Statistik hier abgebildet werden,
Ja.
böse gesagt.
Ja.
Okay, auch hier rieche ich ein Thema, das man mit Sicherheit mal wieder an anderer Stelle offen machen müsste, wie hier die Verfahren sind. Aber für das Thema, das wir jetzt haben, interessant auch jetzt schon, dass hier, sagen wir, Gefechtsfelder auf den Golan ist heute noch ein wir heißen Zonen.
Nein,
Nein?
nein, weil deswegen wollte ich die Geschichte noch zu Ende erzählen. 2019 geht Herr Trump, der US-amerikanische Präsident, hin und erklärt den Golan als Staatsgebiet von Israel. Das war sehr spannend, weil das ist Staatsgebiet von Syrien. Und was Herr Trump hier gemacht hat, war ein ganz klarer Völkerrechtsbruch. Und das, was ich noch sehr spannend fand, wir haben ja diesen UN-Sicherheitsrat, bestehend aus 15 Mitgliedern, 5 Ständige mit Vetorecht und 10, die für 2 Jahre gewählt werden, 5 jedes Jahr. Und 2019 war Deutschland in diesem UN-Sicherheitsrat gesessen, als nicht ständiges Mitglied. Und der Vorsitz im UN-Sicherheitsrat wechselt jeden Monat auf ein anderes Land. Und im April 2019 war es Deutschland gewesen. Herr Trump erklärt den Golan als Staatsgebiet von Israel, ein ganz klarer Völkerrechtsbruch. Und die deutsche Regierung sieht es nicht für notwendig, quasi dieses Thema auf die Tagesordnung zu setzen. Und das fand ich also schon sehr spannend.
Ich würde an der Stelle tatsächlich, wie sagen die Engländer, put a pin on it. Ich möchte da ganz gerne im dritten Teil draufkommen, wenn wir dann in der Gegenwart ankommen. Das klingt auch nach einem Thema, das man vielleicht am Rande dann nochmal anreißen sollte. Aber worauf ich raus wollte wirklich, ist, dass bereits in diesem Sechstagekrieg sehen wir Gefechtsfelder, die unser Verständnis des Nahen Osten prägen. Also die Golanhöhen begleiten uns im Grunde genommen bis in dieses Jahrtausend, das ist selber
Ja.
gesagt, bis 2019.
Ja.
Also auch hier haben wir wieder das, was diese Komplexität der Situation, die historisch wächst, wird ganz, ganz früh geprägt und begleitet uns dann einfach.
Können wir gerne machen. Es gibt nicht mehr so wahnsinnig viel zum Golan zu erzählen.
Ja, wie gesagt, einfach nur mal an der Stelle, aber bevor wir jetzt den Faden endgültig verlieren und noch weiter ausschweifen, das ist immer das Risiko bei diesem Thema.
Ja.
Was ist da noch passiert mit dem Sechstagekrieg, wenn alle von allen Seiten dann wirklich angegriffen haben und Israel im Grunde genommen da auch zwischen den Fronten gelandet ist?
Die Frage, die man hier natürlich auch mal zurechtstellen sollte, wie schafft es eigentlich Israel, diese massive Übermacht, einen Mehrfrontenkrieg nicht nur zu führen, sondern auch innerhalb kürzester Zeit zu beenden? Und ich denke, man muss hier einfach mal zugrunde legen, die Israelis haben eine andere Kampfmoral aufgrund dessen, dass sie sich sagen, und das stimmt natürlich auch, wenn sie einen Krieg verlieren, dann existiert der Staat Israel nicht mehr. Und das ist natürlich eine ganz andere moralische Unterstützung, einen Krieg zu führen, als wenn jetzt irgendjemand angreift, der nicht zu gewinnen hat und nicht zu verlieren hat, der einfach einen Befehl ausführt, weil es ihm halt irgendjemand gesagt hat. Also die Motivation der Israelis selber, ihr Land zu verteidigen, ist natürlich ganz anders einzuordnen, als egal, wer da immer
Also
angegriffen hat.
wirklich ein Kampf um Land, Leib und Leben.
Ich sage nochmal, Israel wusste, wenn wir einen Krieg verlieren, dann existiert Israel nicht mehr. Also dementsprechend kämpft man. Und wir haben ja auch heute noch in Israel ist es so, jeder Israeli, Männlein wie Weiblein muss Wehrdienst leisten. Frauen 21 Monate, Männer 3 Jahre. Und wenn man den Wehrdienst absolviert hat, muss man in den danach folgenden Jahren mindestens einmal im Jahr eine Wehrübung machen von einem Monat. Die Möglichkeit der Kriegsdienstverweigerung gibt es in Israel nicht. Wenn man als junger Mensch sagt, ich möchte nicht Kriegsdienst leisten, dann geht man ins Gefängnis.
Hart.
Ja.
Es ist für mich natürlich als fast nicht vorstellbar, in Deutschland aufgewachsen und nicht.
Aber für viele Israelis war es eben lange Zeit eine Selbstverständlichkeit gewesen. Die Vorväter haben quasi diesen Wehrdienst geleistet, weil es geht um die Existenz von Israel. Und da war es für junge Menschen klar, machen wir auch. Das bröckelt im Augenblick allerdings ein bisschen in Israel. Da ist vor wenigen Jahren ein ganz interessantes Buch erschienen, Lohnt es noch für Israel zu sterben? Und da hat eine Journalistin mal so junge Menschen in Israel gefragt, warum sie zum Wehrdienst gehen oder warum sie das Risiko eingehen, im Gefängnis zu sitzen, indem sie den Kriegsdienst verweigern. Das ist ein ganz spannendes Buch.
War aber natürlich, um das Thema wieder zurückzuholen, damals noch keine Frage.
Damals also, war das überhaupt kein Thema gewesen.
Wie gesagt, aus der ersten Episode noch erwähnt, nach der Staatsgründung Israel 24 Stunden später ein Angriff der Arabischen Liga und der erste Versuch, Israel von der Landkarte gleich wieder wegzuwischen. Wir sind jetzt, 10 Jahre später?
Ja, wir sind jetzt ja schon 6 Tage, sind wir 20 Jahre später.
20 Jahre, aber ja. Das ist immer noch nicht dermaßen viel Zeit. Also dieses Land ist jung und es geht hier tatsächlich um Land, Leib und Leben, wenn noch mal so ein Angriff aufkommt.
Ja, und der Sechstagekrieg hat einiges zur Folge gehabt. Erste Folge war, dass die ganzen bis dato noch existierenden palästinensischen Gebiete weggefallen sind. Also sowohl der Gazastreifen wie auch das Westjordanland werden von israelischen Truppen besetzt. Der Nordteil war ja sowieso schon gar nicht mehr existent gewesen, schon nach dem Ersten Krieg nicht mehr. Ost-Jerusalem, das, was die Jordanier gehalten hatten, verlieren sie auch. Das wird eben also auch erobert. Da gibt es dann auch jährlich diese Gedenkmärsche der Israelis dann durch Ost-Jerusalem hindurch unter Fahnen schwenkenderweise. Ich hatte es ja vorhin schon angesprochen gehabt, was in aller Regel auch immer eine massive Eskalierung in aller Regel zur Folge hat. Sehr bewusst auch eingefädelt. Die nächste Veränderung, der Sinai wurde von den Israelis besetzt. Und wie gesagt, Palästina existierte nicht mehr. Die UN hat gesagt, Israel muss sofort den Sinai zurückgeben. Das hat sie gesagt, das werden wir nur machen, wenn mit Ägypten mit uns einen Friedensvertrag abschließt. Das war natürlich für Ägypten, für einen Präsidenten Nasser, jenseits jeglicher Vorstellung. Wie gesagt, das Grundmotto dieser Arabischen Liga war die Ablehnung des Staates Israel. Da gibt es keinen Friedensvertrag, Ende der Durchsage. Das ist ja gar kein Problem, bleiben wir hier. In der Folge dieses Krieges ist dann Israel hingegangen und hat eine Zersiedlungspolitik begonnen. So nennt man das. Man hat also so diese Musterdörfer der Israelis, die sogenannten Kibbuze, verstärkt angesetzt im Gazastreifen und im Westjordanland. Um die Idee, die Israelis damals vertreten haben, war, dass das Gebiet so zersiedelt werden soll, dass aus dem Restgebiet, wo die Palästinenser noch leben, eben kein zusammenhängender Staat mehr kreiert werden kann. Das war also die erklärte Politik der Israelis. Es sind nach diesem Krieg nochmal 175.000 Palästinenser ins Ausland geflohen, also die umliegenden Staaten, wie wir das vorhin schon besprochen haben. Und es ist natürlich zu einer weiteren Landnahme gekommen durch diese Zersiedlung. Das ist also erstmal die massive Konsequenz daraus. Die Reaktion der internationalen Staatengemeinschaft, man hat gesagt, das sollen sie lassen, aber jetzt wirklich aktiv dafür eingesetzt, dass sie hier also geltendes Recht in Scharen gebrochen haben, war halt so.
Du hast jetzt gerade gesagt, die Zersiedlungspolitik, Westjordanland, Gazastreifen. Im Sinai, wie war das da, wenn die UN sagt, sie sollen da raus, aber es kommt nicht zu dem Friedensschluss, der zur Bedingung war? Da wird nicht zersiedelt, sondern da sitzt man einfach.
Ja gut, wenn man den Sinai sich territorial mal anschaut von dem Größenverhältnis, der ist größer wie Israel. Also das war natürlich auch ein Problem gewesen. Sie haben den besetzt gehalten. Das heißt, die hatten alle paar Kilometer irgendeinen Standort gehabt. So wie man eine Besetzung im Westjordanland machen kann, das war im Sinai niemals möglich gewesen. Aber im Sinai leben sowieso nicht allzu viele Menschen. Das ist nicht so ganz so tragisch. Ägypten hat auch in den folgenden Jahren immer wieder versucht, da anzusetzen, hat so einzelne Expeditionen da hineingeschickt. Die haben sich dann kleinere und größere Gefechte mit den Israelis geleistet und dann war es wieder gut. Also es gab Kampfhandlungen in den ganzen nächsten Jahren, aber nicht von größerem Ausmaß. Wie gesagt, der Sinai, nochmal, der ist so menschenleer und so unwirklich. Da haben die Israelis auch nicht so viel Interesse dran gehabt. Sie haben nur gesagt, das gehört uns, die Ägypter können hier nichts ansetzen, können hier nichts machen.
Also politischer Spielstein im Grunde genommen.
Genau.
Wie ging es mit dem politischen Spielstein weiter? Ich weiß, es kam nachher zu einem Friedensschluss, aber ich vermute, da ist...
Da dann, kommen wir noch hin. Das, ja. Da ist noch ein bisschen Wasser den Jordan runtergelaufen. Ja, wie gesagt, der Sechstagekrieg hat vor allem natürlich auch gezeigt, zu was Israel in der Lage ist, wie gesagt, innerhalb von 6 Tagen diese Erfolge zu erzielen. Wie gesagt, auch in Kaufnahme von schweren Verlusten, gerade was den Golan angegangen ist, aber sie haben sich durchgesetzt. Also diese moralische Geschichte, wir werden dieses Land nicht aufgeben, die hat man im Sechstagekrieg sehr deutlich eben international auch spüren können. Die Geschichte geht weiter. Erstmal gibt es eine große Veränderung in Ägypten. Präsident Nasser verstirbt 1969. Und wie gesagt, er war unheimlich beliebt gewesen in der gesamten arabischen Welt. Die Quellen sprechen davon, dass bei seinem Begräbnis 1 Million Gäste in Kairo waren. Also da war wirklich was los gewesen. Sein Nachfolger wird Sadat. Und es kommt dann 1973 zum Yom Kippur-Krieg. Yom Kippur ist ja das höchste Feiertag im jüdischen Glauben. Und der findet immer im Oktober statt. Es war jetzt auch dieser 7. Oktober quasi ein Gedenken an Yom Kippur. Deswegen waren so viele Soldaten auch nicht in den Kasernen gewesen, die Hamas überfallen hat. Dieser Yom Kippur-Krieg hat sich also auch wieder angekündigt gehabt, aber man hat von israelischer Seite ein wenig gezögert. Und dieser Krieg dauert dann letztendlich knapp 20 Tage.
Hat sich angekündigt gehabt, ganz kurz. Ist es wirklich wieder, dass hier eine Ankündigung ergeht?
Wie ja, eine Ankündigung wie das letzte Mal hat man nicht gemacht, aber es war natürlich zu erkennen, dass die Sowjetunion wieder massiv hier eben die Ägypten aufgerüstet hatte. Und wie gesagt, das war immer so, konnte man so abzählen, ja, wenn die aufgerüstet sind, greifen die wieder an, dann dauert es nicht allzu lang. Und diese Erkenntnis hatte man und der Mossad, der israelische Geheimdienst, hatte also auch sehr gute Informationen darüber gehabt, dass ein neuer Angriff droht. Aber seitens der Politik hat man dem nicht ganz so viel Wert beigemessen, wie schon beim Sechstagekrieg.
Ganz kurz natürlich an der Stelle, wenn du das so formulierst, sieht man hier natürlich auch, dass wieder Weltpolitik sich auf kleiner Bühne abspielt. Also auf der einen Seite Israel, das von den USA unterstützt wird, der westlichen Staatengemeinschaft. Und auf der anderen Seite sagst du jetzt gerade Ägypten, das von im Grunde genommen von Russland gehebelt wird. Und das heißt, wir haben auch hier wieder diese Verdichtung von ganz, ganz großen Konflikten auf kleinstem Raum.
Ja, natürlich. Ja. Das hat ja in Zeiten des Kalten Krieges, hat man ja gerne mal irgendwelche Stellvertreterkriege geführt. Ja. Gehörte zum guten Ton eigentlich mit dazu, so pervers das auch klingen mag. Ja, also den Israelis, wie gesagt, die haben die Warnungen jetzt nicht in den Wind geschlagen, aber sie waren nicht wirklich darauf vorbereitet, sodass der Krieg also über 20 Tage gewährt hat. Israel gelingt es auch wieder, sich hier durchzusetzen, allerdings mit wesentlich größeren Verlusten, als das eben 6-Tage-Krieg der Fall gewesen ist. Und nach diesem Yom Kippur-Krieg,
sehen wir im Yom Kippur-Krieg dann auch wieder dieselbe Situation, dass die Liga gemeinsam angreift, dass gerade von Ägypten
wieder die Liga greift, es ist immer ein Krieg der Arabischen Liga. Die ganzen letzten 3 Kriege, der erste, der 6-Tage-Krieg und auch der Krieg jetzt hier im Yom Kippur, ist immer ein Krieg der Arabischen Liga. Also die kommen wieder von allen Seiten.
Also wieder die komplette Kurve, Libanon, Syrien, Jordanien, Ägypten.
Jordanien eher nicht. Die haben sich eigentlich immer weitestgehend rausgehalten. Die haben finanziell vielleicht ein bisschen unterstützt. Jordanien ist kein reiches Land. Es ist, wie gesagt, mit Masse Syrien, es ist Libanon und es ist eben auch Ägypten ganz massiv. Und natürlich auch der Irak, der auf jeden Fall unterstützend mit dabei war. Ja, auch Saudi-Arabien hat sich eigentlich nie an einem Krieg beteiligt, nicht mit eigenen Soldaten. Saudi-Arabien war immer der stille Geldgeber im Hintergrund, aber Saudi-Arabien hat mit seinen militärischen Kräften noch niemals an einem Krieg der Arabischen Liga teilgenommen. Die waren verbal dabei, die waren finanziell dabei, aber eben nicht mit eigenen Kräften.
Ganz kurz, um hier den Verschwörungstheorien uns vorzukommen, ist das belegt, dass Saudi-Arabien da finanziell mitgeholfen hat?
Oder die waren ein Teil der Arabischen Liga.
Also durch die Liga einfach
klar
offen finanziert.
Die Arabische Liga stand geschlossen gegen Israel. Die einen haben gekämpft, die anderen haben bezahlt. Oh. Man könnte es überspitzt formulieren, das haben die Deutschen ja auch ganz gerne gemacht. Die Amerikaner haben gekämpft und wir haben Geld gegeben. Ja, das war ja die letzten Jahre immer so das Gute gewesen. Wir mussten keine Soldaten schicken. Das haben die Amerikaner gemacht, dafür haben wir dann halt gezahlt. Nehmen wir den Irak oder andere Konflikte, da sind ja keine deutschen Truppen mit dabei. Beim Kriegshandlungen später dann ja, aber in Kriegshandlungen nein.
Zurück zum Yom Kippur-Krieg.
Ja, nachdem der Krieg beendet war, die Situation in Israel, wie gesagt, konnte sich wieder durchsetzen, kommt es eben zu einer massiven Veränderung in Ägypten. Der Präsident Sadat wechselt die Seiten. Sadat wechselt in das Lager der Amerikaner über. Und das ist natürlich eine große Enttäuschung für die Sowjetunion, weil sie nicht nur militärisch, sondern natürlich auch sehr zivile, massive Hilfen nach Ägypten gepumpt hatte. Wie gesagt, Aswan-Staudamm, ich hatte es vorhin schon mal genannt gehabt. Da hat Ägypten sehr stark von profitiert. Und dieser Stützpfeiler als Vasallenstaat ist weggebrochen. Und die Sowjetunion, um das nur kurz noch zu ergänzen, sieht also buchstäblich ihre Felle in der Region davon schwimmen. Und als dann die Sowjetunion 79 in Afghanistan einmarschiert, kommt es zu einem weiteren Bruch, weil jetzt ist der neue Führer der Arabischen Liga ist Saudi-Arabien geworden. Und Saudi-Arabien verkündet, das, was die Sowjetunion in Afghanistan macht, ist kein Kampf gegen irgendwelche Rebellen, sondern es ist ein Kampf gegen den Islam. Und alle islamischen arabischen Staaten wenden sich in diesem Augenblick von der Sowjetunion ab. Die einzigen beiden, die Sowjetunion noch vor Ort hat, ist Irak und Syrien. Diese Verbindung Irak, wie gesagt, ist heute unwichtig, weil existiert eigentlich nicht mehr. Aber Syrien ist bis zum heutigen Tag wichtig. Und das war der Vater von dem jetzigen Assad, der dann quasi hier die Geschäfte mit den Sowjetunionen eingeleitet hat, weil die Sowjetunion dringend noch einen Partner in der Region gebraucht hat und hat Syrien massiv unterstützt mit allen möglichen Maßnahmen. Ja, wie gesagt, Sadat, der ägyptische Präsident, wechselt in das amerikanische Lager und es kommt dann 1978 zu einem Friedensschluss, zu einem Treffen in Camp David. Camp David ist die Sommerresidenz der amerikanischen Präsidenten unter der Schirmherrschaft von Jimmy Carter. Jimmy Carter, damals der amerikanische Präsident. Sadat ist angereist und der Herr Begin aus Israel, der israelische Regierungschef. Und beide verhandeln quasi einen Friedensvertrag unter der Aufsicht der Amerikaner. Und dieser Friedensvertrag wird dann 1979 von beiden Parlamenten ratifiziert, also bestätigt. Und damit hatte Ägypten einen Friedensvertrag, da gab es natürlich auch Folgen. Die erste Folge war natürlich ganz klar, Ägypten fliegt aus der Arabischen Liga raus, weil die Arabische Liga, wie gesagt, der Grundtenor, wir lehnen Israel ab, da kann also keiner von uns mit dem Israel einen Friedensvertrag abschließen, das ist ein Ausschluss, das geht nicht. Das war natürlich für die ägyptische Gesellschaft ein unheimlicher Schlag gewesen, weil sie waren einer der Gründungsstaaten der Arabischen Liga. Und wenn man jetzt rausfliegt, da gab es auch eine ziemliche Missstimmung im Volk selber. Also Sadat hat das auch nicht lange überlebt. Das war die nächste Folge. Die Folge war bei einer Militärparade 1981, wird Sadat von einem ägyptischen Militär erschossen, weil er eben einen Frieden geschlossen hat mit Israel. Die nächste Folge, die Israelis geben laut ihrem Versprechen, das sie gegeben haben, den Sinai in Ägypten zurück, weil jetzt haben sie den Friedensvertrag. Und die wichtigste Folge von diesem Vertrag war, dass seitdem die Arabische Liga nie wieder Israel angegriffen hat. Wir erleben zwar, dass einzelne arabische Staaten sich, vor allem der Libanon, mit Israel anlegt, aber es gibt eben keinen Krieg mehr der Arabischen Liga. Die Arabische Liga ist sicherlich verbal bei dem einen oder anderen Konflikt dabei gewesen, sicherlich auch finanziell, aber es gibt eben keinen geschlossenen Angriff mehr der Arabischen Liga auf Israel. Und das ist eine der wesentlichen Veränderungen, die sich nach diesem Gipfel da in Camp David eben entwickelt haben. Und die sollte man nicht ganz außen vor lassen. Das ist also ein sehr, sehr wichtiger Schritt, der hier passiert ist. Was die Palästinenser damals gemacht haben, auch sie sind dann, ja, von ihnen hat eigentlich keiner mehr gesprochen. Das heißt, sie waren besetzt gewesen, über einen Staat, über eine Autonomie hat man nicht gesprochen. Es gärte natürlich massiv bei den Palästinensern, wie ich schon im ersten Teil erwähnt habe, in den 80er Jahren, schon Mitte der 70er Jahre, beginnen die Europäer ganz massiv sich in Palästina um eine Schulbildung zu kümmern. Dann gibt es zwei wichtige Ereignisse in den 80er Jahren. 1987, die Hamas wird gegründet. Die Hamas ist quasi eine Tochter der ägyptischen Muslimbruderschaft. Die Muslimbruderschaft ist vielleicht dem einen oder anderen noch bekannt durch den arabischen Frühling. Da hat es in Ägypten ja auch eine Rolle gespielt. Und der damalige Präsident, der nach dem arabischen Frühling, der Herr Nursi, glaube ich, war es, gewählt worden ist, war ja ein Muslimbruder gewesen. Die Muslimbruderschaft selber ist gegründet worden 1928. Und auch da gibt es wieder zwei Erklärungsansätze. Zum einen kann man sagen, die Muslimbruderschaft bringt die Idee auf, eine nationale Gesinnung zu erzeugen über den Islam. Also man war ja immer noch quasi von den Briten besetzt. Ich hatte zwar vorhin schon erwähnt, dass Ägypten 1922 bereits in die Unabhängigkeit entlassen worden ist, aber bis 1956 standen die britischen Soldaten noch in Ägypten. So. Man wollte also diese Fremdherrschaft, diese europäische Kolonialherrschaft abschütteln und dafür hat die Muslimbruderschaft den Islam als Element genommen und da quasi ein vereinnahmendes Element für alle Ägypter zu finden, um sich eben als Staatsvolk im weitesten Sinne dann auch zu etablieren. Die andere Erklärung, die sehr oft natürlich auch in der Literatur zitiert wird, die Muslimbruderschaft gilt als die Mutter aller islamistischen Terrorgruppen, die danach entstanden sind. Weil natürlich der Islam das wesentliche Element geworden ist.
Okay, langsam. Wie kommt diese Erklärung zustande? Du sagst, wie es in den Büchern öfters mal geschrieben steht. Bevor wir diesen Sprung machen, jetzt hier geschwind Erklärung.
Ja, also die Muslimbruderschaft ist 1928 gegründet worden und das war eben der Versuch gewesen, diese britische Mandatsmacht, die sich als Kolonialmacht aufgeführt hat, letztendlich aus Ägypten zu vertreiben. Ägypten ist zwar bereits schon 1922 von den Briten in die Unabhängigkeit entlassen worden, aber bis 1956 waren die Soldaten noch dort gestanden. Und man versucht jetzt eben über das Element des Islam als vereinnahmendes Element erstens mal eine eigene Gesellschaft zu bilden, herauszubilden, ein nationales Element zu begründen, um dann eben die Briten darüber hinauszudrängen.
Also Teil der Nationalidentität im Grunde
genommen. Ja, und die Muslimbruderschaft hat das natürlich nicht mit friedlichen Mitteln gemacht, sondern mit Anschlägen, mit Überfällen auf die britischen Einheiten, auch auf Zivilpersonal. Und deswegen gilt eben auch die Muslimbruderschaft aus der anderen Erzählweise heraus als die Mutter aller späteren sich gegründeten islamischen Terroristen. Vereinigungen, die es ja dann in großer Anzahl gegeben hat. Das sind so die zwei Erklärwege der Muslimbruderschaft. Einerseits diese nationalbildende Idee und zum andererseits eben diese Grundlage, was den islamistischen Terrorismus dann vor allem in den letzten Jahrzehnten ausgemacht hat.
Wenn wir jetzt 87 über die Gründung der Hamas reden, wie ist diese Verbindung? Wie kommt es, dass eine ägyptische Organisation auf einmal beginnt mit der Hamas eine palästinensische Terrororganisation zu unterstützen?
Ja, was heißt, wie kommt es zu dieser Idee? Es gibt also diese Bestrebungen, das, was die Palästinenser hätten erreichen können, mal langsam irgendwie auf den Weg zu bringen. Weil es gab ja in den letzten Jahren, spätestens seit dem Sechstagekrieg, war, was die palästinensische Frage angegangen ist, eigentlich Stillstand. Da hat sich nichts mehr bewegt. Und jetzt waren die Palästinenser aufgrund dieser Bildungsoffensive, die die Europäer damit Masse finanziert haben, nach und nach in die Lage versetzt worden, eine eigene Verwaltung eben aufzuziehen, weil das Fachpersonal schlicht und ergreifend vorhanden war. Und wir erleben ja dann auch 1988, dass Yasser Arafat nach Algier geht und in Algier ruft er den Staat Palästina aus. Allerdings außer einigen Osteuropäern hat das eigentlich niemand anerkannt. Und wenn sie eben nicht von den großen Industriestaaten, Weltstaaten anerkannt werden, ist schön, dass sie sich für souverän erklärt haben, es bringt aber nicht sehr viel, sie müssen anerkannt werden.
Und um an der Stelle mal ganz kurz noch so einen Faden aufzunehmen, den wir vor der letzten Episode ja aufgenommen haben, die Zwei-Staaten-Lösung, da ist sie doch eigentlich irgendwie da. Sie war 48 von der UN ausgerufen, niemals verfolgt anscheinend. Was ist damit passiert mit dieser Zwei-Staaten-Lösung über die Kriege hinweg bis jetzt hier?
Da hat eigentlich keiner mehr großartig drüber gesprochen. Wir hatten ja den Status gehabt, die Israelis hatten Palästina besetzt gehabt. Und ich kann mich nicht entsinnen, dass irgendeine Staatsmacht, also irgendein Staat, der einen wichtigen Einfluss hat auf die Welt, das Weltgeschehen, jetzt aktiv da angesetzt hätte und gesagt hätte, nein, die Palästinenser haben auch ein Recht. Das hat so nicht stattgefunden.
Und hier kommt jetzt durch Arafat der Staat Palästina auf einmal?
Nein, der Staat Palästina kommt nicht, aber man nimmt in der Weltöffentlichkeit wieder wahr, da bewegt sich doch irgendwas. Wie gesagt, man hat lange Zeit das Männchen des Schweigens quasi darüber gehängt in der internationalen Politik. Und jetzt auf einmal wird dieses Thema wieder, erscheint es wieder in den Schlagzeilen. Noch kurz zur Hamas, das müssen wir vielleicht auch noch ganz kurz erzählen. Die Hamas hat sich also aufgestellt und hat gesagt, wir werden diese israelische Besatzungsmacht, so wie Sie das verstanden haben, vom Erdboden tilgen. Wir werden die vertreiben. Wir wollen unser eigenes Land haben. Wir werden alles dafür tun, dass die Israelis von der Bildfläche verschwinden.
Und wir reden hier jetzt natürlich von dem, was wir heutzutage als israelisches Staatsterritorium wahrnehmen, oder reden wir von dem, was wir heutzutage als Palästina erkennen?
Also, damals hat die Hamas das wirklich so gemeint, dass sie gesagt hat, komplett. Also der Staat Israel muss aufhören zu existieren. Und sie haben also auch in ihrer Charta, die man auch im Internet nachlesen kann, immer wieder gesagt, also Verhandlungen, Konferenzen zu führen, bringen alle nichts, das ist alles Zeitverschwendung, weil es kann nur eine Lösung geben. Die Lösung heißt, der Staat Israel verschwindet. Das war also das erklärte Ziel der Hamas. Gut, wir haben in den Jahren zuvor immer wieder mal solche Aussagen gehört. Die haben wir natürlich auch gleich wieder abgehakt. Laut brüllen heißt noch lange nicht, auch etwas zu machen. Bei der Hamas haben wir allerdings sehr schnell festgestellt, es kommt ja dann zur Intifada. Intifada, arabisch abschütteln, also die Fremdherrschaft abschütteln. Dass eben Palästinenser jetzt verstärkt dazu übergegangen sind, mit Selbstmordattentätern auf israelisches Gebiet zu würgen. Also in die Schulen zu gehen, in die öffentlichen Verkehrsmittel zu gehen und sich da in die Luft gesprengt haben. Was natürlich in Israel auch massive Verwirrung gestiftet hat, um nicht zu sagen, einen Schockzustand der israelischen Gesellschaft verursacht
Ist
hat.
ja im Grunde genommen das Angstszenario, das der klassische Terrorismus
Ganz genau.
herholen will, also asymmetrische Kriegsführung
Ganz genau.
im Extrem des Terrorismus.
Und das Erschreckende ist halt wirklich, aus der heutigen Perspektive zu erkennen, hätten wir die Palästinenser anders wahrgenommen oder hätten wir nicht die Palästinenser, hätten wir das Problem in Palästina anders wahrgenommen, als wenn nicht hier Terroristen quasi mit terroristischen Mitteln das überhaupt erstmal wieder auf die Tagesordnung gebracht hätten. Weil, wie gesagt, die ganze Zeit zwischen 67 bis dann also bis die Autonomie quasi losgeht, passiert ja nichts. Und auch diese, wie gesagt, die Gebiete sind besetzt und seitdem herrscht da eigentlich mehr oder weniger Schweigen. Ja, es gibt viele, viele kleine Projekte. Wie gesagt, die Europäische Gemeinschaft geht dann hin und macht da große Schulprojekte und Bildungsmaßnahmen und baut sonst alle möglichen Sachen auf. Aber ansonsten ist diese Palästinenserfrage keine Frage, weil sie nicht im öffentlichen Raum stattfindet.
Und hier ist natürlich jetzt ein Punkt, wo man natürlich auch wir uns im Westen an die eigene Nase fassen
Ja,
müssen,
natürlich,
oder?
ganz klar.
Hier ist etwas, das wir haben es in der ersten Folge dargestellt, da haben die Besatzungsmächte, da haben die Weltmächte massiv Einfluss drauf gehabt, wie diese Region zugeschnitten würde. Ich sage es an der Stelle extra nochmal, nicht in Form eines israelischen Staates, sondern viel früher schon durch das Aufteilen zwischen Briten und Franzosen, also nach dem Ersten Weltkrieg. Und wir haben im Grunde genommen, als das da unten gefährlich wurde, nicht aufgepasst dann.
Ja, und es ist halt auch eine erschreckende Erkenntnis heute zu sehen, dass Problemfelder, die es in der Weltpolitik mannigfach gibt, scheinbar nur dann wieder ein internationales Interesse wahrnehmen, wenn es dort knallt. Also alle friedlichen Offerten, die es auch damals gegeben hat, von denen hat keiner Kenntnis erhalten. Die Medien sind also wirklich darauf aufgeploppt, da knallt es, da gibt es Tote, da gibt es Verwundete, da gibt es Chaos, da gibt es Angst und dann ist es wieder Thema geworden. Das ist also eine sehr erschreckende Erkenntnis zu haben, aber das funktioniert scheinbar so. Also wenn ich Aufmerksamkeit haben möchte für mein Problem, muss ich irgendetwas machen, wovon ich ausgehen kann, dass westliche Medien darauf reagieren. Und westliche Medien reagieren, nicht nur westlich, auch andere Medien reagieren in aller Regel immer dann, wenn es laut Knall und Pum und Peng macht.
Nachrichten sind ja bekanntlich meistens schlechte Nachrichten.
Genau.
Ja, trotzdem zurück zur Geschichte. Wo befinden wir uns jetzt gerade?
Jetzt befinden wir uns da, dass also Yasser Arafat eben diesen Staat Palästina ausgerufen hat.
Nochmal die
Der
Jahreszahlen, wo sind wir?
88 war das.
Also sind die in den 80ern.
Und wie gesagt, außer ein paar Osteuropäer haben den nicht anerkannt. Das ist schön, dass er es getan hat, aber ohne Effekt. Wie gesagt, man braucht immer irgendeinen wichtigen Weltstaat, Industriestaat, militärischer Machtstaat, der einen Staat anerkennt.
Ganz
Dann.
kurz an der Frage, es wäre ja hier logisch zu vermuten, dass im Sinne der Logik des Kalten Krieges jetzt die Sowjetunion diesen Staat anerkennt. Tut sie aber auch nicht, oder?
Nein, die Sowjetunion hat ja damals ganz andere Probleme gehabt, das ist Michail Gorbatschow an der Macht und da gibt es die Perestroika und Glasnost-Politik, Offenheit und Veränderung. Da ist also Russland nicht so speziell oder die Sowjetunion nicht so speziell auf dieses Thema abgefahren. Die Sowjetunion hat es eine liebe Not, ihre Soldaten aus Afghanistan rauszubekommen. Das ist für die Sowjetunion zu diesem Zeitpunkt wesentlich wichtiger, als was irgendwas da im Nahen Osten passiert ist.
Ja.
quasi da eben auch enorme Verluste erlitten hatten. Und das brennt der russischen Seele, wie man so schön sagt, massiv auf dem Herzen. Das muss also eine Lösung herbeigeführt werden. Und dann erleben wir eben die Beendigung des Kalten Krieges 1990-91, also Mauerfall 89, und dann erklären eben beide Protagonisten, USA und die Sowjetunion, dass der Kalte Krieg vorbei ist. Und dieser, ich möchte es jetzt nicht Friedenstaumel nennen, den wir dann erlebt hatten, mal abgesehen von dem Irakkrieg, der dann auch noch stattgefunden hatte, scheint es aber wirklich ein Spirit, einen Geist gegeben zu haben, der sich auch auf den Nahen Osten überträgt. Also dieser Kalte Krieg ist zu Ende und auf einmal ist es im Nahen Osten auch möglich, über Frieden zu sprechen. Und es kommt dann 1993 zu den Oslo I-Gesprächen und 1995 zu den Oslo II-Gesprächen. Und die einzigen verfeindeten Parteien sind auf einmal in der Lage, hier miteinander zu kommunizieren. Auf der einen Seite, der palästinensischen Seite, ist es Yasser Arafat und auf der israelischen Seite ist es Yitzhak Rabin. Rabin Ministerpräsident, Arafat Palästinenserpräsident. Und man kommt zu der Erkenntnis, dass die Israelis vor allem, oder Yitzhak Rabin sagt, dass diese Zersiedlungspolitik seit 67, das kann nicht die Lösung sein des Problems, weil wir kriegen keine Ruhe da hinein. Wir kriegen nur Ruhe rein in einer friedlichen Koexistenz. Und dafür muss ich dem anderen eben auch die Möglichkeit geben, sich überhaupt erstmal zu entwickeln. Und Yitzhak Rabin geht dann so weit, das hat ihn keine Freunde gemacht bei vielen Israelis, dass er gesagt hat, wir müssen die Besatzungssituation aufheben. Und er ist hingegangen und hat den Gazastreifen komplett räumen lassen, hat also alle Mustersiedlungen der Israelis dort nicht niederstampfen lassen, sondern die Israelis mussten wegziehen. Im Westjordanland hat er das auch versucht, allerdings da waren doch sehr oft ultraorthodoxe Juden ansässig gewesen, die nach 67 dorthin gegangen sind und die haben wesentlich mehr Probleme bereitet und da hat Yitzhak Rabin sogar das Militär angefordert, dass er diese Siedler da rausholt. Das hat ihm keine Freunde gemacht.
Ist auch irgendwo nachvollziehbar.
Ist ja, durchaus nachvollziehbar, ganz genau. Und man hat sich aus den Oslo-Verhandlungen dann darüber geeinigt, dass also die Palästinenser eine eigene Verwaltung bekommen, eine Autonomie. Das hat natürlich am Anfang nicht so ganz so dolle funktioniert. Ist ja klar, wenn man das zum ersten Mal macht, funktioniert das nicht gleich. Und die Israelis haben natürlich quasi, was auch den Gazastreifen angeht, gesagt, passt mal auf, wir bleiben vor dem Gazastreifen stehen. Und wenn ihr Probleme da drin habt, die ihr selber nicht lösen könnt, dann kommen wir wieder rein und regeln das. Das ist natürlich nicht so die optimale Situation. Vor allem, man hat dann auch mit Hilfe der Amerikaner eine eigene Sicherheitstruppe aufgebaut, der Palästinenser. Die wird 1994 ins Leben gerufen, ungefähr 75.000 Personen umfassend. Die werden von den Amerikanern ausgebildet, teilweise ausgesucht und dann auch ausgestattet. Die sind mit Masse im Westjordanland stationiert. Ich nenne es mal bewaffnete Polizei, also jetzt kein Militär in dem Sinne. Und die Polizisten im Gazastreifen hatten jetzt das Problem gehabt, wir haben, um eine Polizei durchzusetzen, das geht ja nicht durch Handauflegen. Sie müssen sich ja erstmal bei der Bevölkerung den Respekt verschaffen, dass die Bevölkerung auch sagt, das ist die Polizei, die hier für Ruhe und Ordnung sorgt. Das muss man auch erstmal anerkennen. Also die Einführung von einer Polizeitruppe ist nicht so einfach möglich. Wir kennen das in Deutschland nicht anders, wir sind damit aufgewachsen. Aber in solchen Ländern, wo ich das erstmalig einführe, ist es natürlich eine mühsame Veranstaltung. Nun haben wir auch im Gazastreifen bei den Palästinensern sehr signifikant die Großfamilie. Und im schlimmsten anzunehmenden Fall war der eine Bruder Hamas und der andere Bruder war Polizist. Na super. Das ist also dann auch mit der Umsetzung einer Rechtsstaatlichkeit oder einer Autonomiestaatlichkeit nicht ganz einfach, gegen die eigene Familie zu agieren. Da war natürlich sehr viel Sand im Getriebe gewesen.
Entschuldigung. An der Stelle ganz kurz zwei Fragen. Du hast bereits erwähnt, dass Rabin im eigenen Land auf Widerstand gestoßen ist mit seinen Ideen. Wie war das mit Arafat? Wir hatten davor die Situation, dass in Ägypten nebenan Sadat erschossen wurde für den Friedensschluss. Wie ist Arafat dabei weggekommen?
In den 90er Jahren spüren wir auch auf der palästinensischen Seite, genauso wie auf israelischer Seite, dass der Friedensgedanke alles andere übertüncht. Wir haben in den 90er Jahren starke Mütterverbände auf beiden Seiten. Wir haben israelische Mütter, die gesagt haben, wir wollen nicht mehr, dass unsere Kinder von einem palästinensischen Attentäter zu Tode kommen. Und wir haben auf palästinensischer Seite Mütterverbände, die sagen, wir wollen nicht mehr, dass unsere Kinder durch israelische Soldaten erschossen werden. Und diese Mütterverbände finden auf beiden Seiten Gehör bei ihren Politikern. Und man ist also wirklich von einer Friedensofferte beseelt. Man kann das, glaube ich, gar nicht anders nennen. Also der Wunsch, endlich in einer friedlichen Koexistenz zu leben, ist sehr stark. Mhm. Die Hamas ihrerseits hat natürlich hier massiv versucht, gegenzufeuern, um das zu untergraben, weil das ist ja der Worst Case, für die Hamas passieren kann. Mhm. Weil wenn die sich friedlich einigen und die Palästinenser sagen, ja, das mit dem Staat, mit der Autonomie kriegen wir irgendwie hin und wir bauen auch auf die Unterstützung der Israelis, das kann die Hamas so nicht stehen lassen. Mhm. Und die Hamas hat natürlich da versucht, da Öl ins Feuer reinzugießen, hat vermehrt Anschläge gemacht und die Intifada hört dann auch irgendwann auf, weil man sagt, nee, das bringt alles nicht mehr.
Kannst du Daten ungefähr an die Intifada anbringen, ganz kurz, nur dass wir das ein bisschen umreißen?
Da muss ich nochmal nachschauen, ich weiß es nicht, aber die hört in den 90er Jahren auf, die ist vorbei in den 90ern. Mhm. Die nächste kommt dann 2000. Mhm.
Ja, da hast du meine zweite Frage übrigens vorweggenommen, wie verhält sich die Hamas dazu? Und hier ist es jetzt natürlich sehr, sehr augenmerklich. Wir haben davor eine Situation, wo man von einer Besatzung dieses Zwiegespalten-Narrativ vielleicht noch irgendwo in den Welten haben kann, Terrorist, Freiheitskämpfer. Aber hier haben wir natürlich eine klare Friedenssituation, wo die Hamas sagt, das kann kein Frieden sein und im Grunde genommen dann noch extra auftritt, mehr oder minder.
Ja, aber auch das kriegt man einigermaßen in den Griff. Also wir haben die 90er, der erste Teil der 90er Jahre, also bis 97 haben wir doch das Friedenselement sehr stark zu spüren bekommen, auf beiden Seiten. Wie gesagt, die Intifada hört auf, diese Bombenanschläge hören also quasi auf israelischem Boden auf. Die israelischen Streitkräfte ziehen sich in der Folge, wie gesagt, aus dem gesamten Bereich dann zurück. Im Gaza sind sie dann 2005 komplett abgezogen. Aber halt die Problematik, diese neue Polizeitruppe, hat sie schon den Respekt, den man braucht, um als Polizei überhaupt aktiv zu werden. Wie gesagt, das familiäre Verhältnis habe ich schon angesprochen. Das ist also nicht ganz einfach. Und was dann natürlich erschwerend hinzugekommen ist, die Israelis haben gesagt, wenn ihr das nicht in den Griff bekommt, also wenn ihr nicht in der Lage seid, selber gegen die Hamas vorzugehen, dann kommen wir wieder vorbei und regeln das für euch. Und das hat natürlich der neu aufgestellten Polizeitruppe vor Ort quasi auch den Boden und den Füßen weggerissen. Weil nach dem Motto, dann haben auch die Hamas gesagt, ach, wenn ihr es wieder nicht hinkriegt, dann müsst ihr wieder die Israelis rufen zur Hilfe. Die Hamas hat wirklich alles versucht, um diesen Friedensprozess zu untergraben. Es ist ihnen aber erstmal nicht gelungen. Dieser Friedensprozess findet einen jähen Abbruch, als nämlich 1997 Yitzhak Rabin bei einer öffentlichen Veranstaltung von einem religiös motivierten Israeli erschossen wird. Und wie man also erkennen muss, dass einer der Hauptprotagonisten, die auf israelischer Seite weggebrochen ist, ist es schwierig, jemanden zu finden, der quasi seine Fußstapfen ausfüllen kann. Diese große Friedensofferte der 90er Jahre, die waren auch für die Amerikaner schwer zu verstehen gewesen, weil Yasser Arafat war bei den Amerikanern immer als Terrorist auf der Fahndungsliste gestanden und auf einmal besucht Yasser Arafat Washington. Und Yasser Arafat und Rabin bekommen den Friedensnobelpreis für ihre Bemühungen. Mhm. Also Yasser Arafat erlebt diesen Wandel von jetzt auf nachher von einem gesuchten, international gesuchten Terroristen hin quasi zu einem friedensstiftenden Politiker.
Vielleicht haben wir hier dann doch 2-3 Minuten Zeit für einen Exkurs. Wie ist Arafat hier in dieser Saulus zu Paulus-Rolle? Wie kommt das zustande? Weißt du da irgendwas? Ist da geschichtlich was verbrieft über ihn? Wie kommt das?
Ja, also da muss ich im Augenblick ein bisschen passen. Ich weiß eigentlich nur noch, dass er mit zunehmendem Alter auch so ein bisschen mehr von diesem Rebellsein weggekommen ist und dann eher so auch diese friedliche Offerte gesucht hat. Und wie gesagt, die Zeichen standen einfach gut. Diese Situation der Kalte Kriegsende hat sich wirklich auch auf den Nahen Osten übertragen.
Also eine Art Altersmilde vielleicht und tatsächlich eine Situation der Welt, wie man sie davor noch nie gesehen hatte.
Ja.
Also wirklich, da kann ich jetzt mich wieder selber dran erinnern. Natürlich, das hat unser komplettes Weltbild auseinandergenommen. Ja. Der Einschnitt, der ist echt nicht zu überschätzen. Das war.
Wie gesagt, wir waren also wirklich auch diese Oslo 1 und 2 Verhandlungen, haben also sehr weitreichende Beschlüsse gefasst, die dann in der Folge leider nicht umgesetzt worden sind. Wie gesagt, einer der wichtigsten Beschlüsse war diese Sicherheitskräfte. Die Sicherheitskräfte heute sind mit Wasser im Westjordanland und die Amerikaner sorgen dafür, bei allen Kriegen, die Israel dann gegen den Gaza, mit Verlaub gegen die Hamas geführt hat, davon auch abzuhalten, quasi ihren Brüdern im Gazastreifen zur Unterstützung beizustehen. Die Amerikaner haben gesorgt, im schlimmsten Fall dafür gesorgt, dass sie die Kaserne nicht verlassen. Ja, wie gesagt, diese Friedensofferte, wie gesagt, mit dem Tod von Yitzhak Rabin, mit der Ermordung, nicht dem Tod, das war ja ein brutaler Beendigung, dümpelt das auch so langsam vor sich hin, mehr in Richtung aus als eine Weiterentwicklung. Ein großer Knackpunkt am Ende der 90er Jahre war, es gab die Diskussion, die Yasser Arafat dann auch angestoßen hat, Rückkehr der palästinensischen Flüchtlinge. Also das, was man ja schon seit Jahrzehnten erreichen wollte, dass die Flüchtlinge, die mit Masse in Jordanien, im Libanon und in Syrien waren, jetzt endlich wieder zurückkehren können. Und jetzt die neue Regierung in Israel hat gesagt, ja gut, die dürfen zurückkehren, aber nur in das Gebiet, was den Palästinensern heute gehört. Also Gazastreifen und Westjordanland. Sie dürfen nicht zurückkehren, vor allem in die alten Gebiete. Westjordanland war ja 1948 ein bisschen größer dimensioniert gewesen als heute. Auch der Gazastreifen war größer. Und vor allem auch dieses Gebiet im Norden von Israel war ja gar nicht mehr existent gewesen. Ja, und die Palästinenser wollten natürlich in die Gebiete zurückkehren, von denen sie gegangen sind oder geflohen sind, wie man das eben bewerten möchte.
Wir wissen jetzt, dass, klar, territorial ist das natürlich ein Bruchteil von dem, was ursprünglich die osmanische Provinz Palästina, wie es am Anfang war, Episode 1, da ist sie wieder, bei weitem kleiner. Kannst du Zahlen kurz aus der Luft zaubern? Weißt du, von wie vielen Menschen wir reden? Ich erinnere mich, du hast gesagt, 650.000 sind Aufforderungen der Israelis zur Ausreise nachgekommen, 1948.
Nein, jetzt bringst du was
So,
durcheinander.
nein,
Also
setz
700,
mir das mal
ja.
zusammen. Wie viele
Also
Menschen sind das?
die 650.000, die du angesprochen hast, waren die Juden aus Nordafrika, die nach Israel gegangen sind. Die Arabische Liga hat ja gesagt gehabt, vor dem ersten israelischen Arabischen Krieg, die Palästinenser sollen das Land verlassen. Und dabei handelt es sich ungefähr um 750.000, die das damals das Land verlassen haben. Nach dem Sechstagekrieg waren es nochmal 175.000 gewesen. Dadurch, dass sie in den Lagern gelebt haben, mittlerweile Jordanien, Syrien und Libanon, da haben sie sich ja auch weiter vermehrt. Jordanien spricht mittlerweile von 2 Millionen Palästinensern.
Okay.
Und das war also eine sehr große Anzahl gewesen. Und wie gesagt, die Palästinenser wollten in die Gebiete zurück, aus denen sie weggegangen sind. Ob nun vertrieben oder selber geflohen, ist dabei einerlei. Aber sie wollten in die Gebiete zurück, von denen sie gekommen sind. Und Israel hat gesagt, nein, wir weisen euch die Gebiete zu, wo ihr hin zurück dürft. Das ist Gazastreifen und das ist eben
Also wir
Westjordanland.
reden im Grunde genommen von einer, nicht vielleicht nicht vervielfältigen, aber von viel mehr Menschen auf viel kleinerem Raum.
Ja, klar.
Und damit, lass mich raten, stehen wir ein bisschen in der Situation, die wir jetzt im Gazastreifen haben, in Gazastadt
Ja,
haben.
klar.
Okay.
Und Israel hat dem also nicht zugestimmt. Er hat gesagt, ihr könnt in Gazastreifen gehen und Westjordanland woanders und auch Westjordanland nur in der Dimension, wie sie heute halt ist. Und daran sind dann die Verhandlungen letztendlich gescheitert. Und es kam dann, das möchte ich noch zum Abschluss heute machen, 2000 gab es Neuwahlen in Israel. Und ein lang politisch tot geglaubter Politiker in Israel hat sich wieder zur Wahl gestellt, Ariel Sharon. Ariel Sharon war schon in den 70er Jahren teilweise sehr umstritten gewesen. Er ist dann quasi Melonenbauer geworden, hat sich aus Politik komplett verabschiedet und Ende der 90er Jahre tritt er wieder auf. Und diese Verhandlungen waren eigentlich nicht mehr vorhanden gewesen, großartig. Diese Friedensverhandlungen, sie hangen noch an einem seidenen Faden. Und Ariel Sharon beginnt also seinen Wahlkampf und einer seiner Wahlkampfmomente, die er hat, die eine sehr weitreichende Folge hatten, das war der Besuch des Tempelbergs. Nun ist es in Jerusalem so, die Klagemauer ist das Heiligtum der Juden und der Tempelberg ist das sind die Heiligtümer, Al-Aqsa-Moschee und der Felsendom der Muslime. Und es war eigentlich immer so gewesen, an die Klagemauer dürfen nur Juden, auf den Tempelberg dürfen nur Muslime, um das schön auseinanderzuhalten, um keine Konflikte zu bekommen. Und Sharon besucht den Tempelberg. Eine Aktion, die wir im Westen natürlich als eine unheimlich große Geste der Toleranz gewertet haben, dass ein jüdischer Politiker quasi den Tempelberg besucht, um sich die Heiligtümer der Muslime anzuschauen. Jetzt ist allerdings so, Sharon war sehr national konservativ, um das mal vorsichtig zu formulieren, Und er stand noch konservativen, rechten, religiösen Parteien in Israel sehr nahe. In Israel gibt es ja religiöse Parteien. Das sehen wir ja auch bei der letzten Regierung ganz stark vertreten. Und einige dieser religiösen Politiker haben dann gesagt, also wenn wir mit Sharon in die Möglichkeit kommen, die künftige Regierung zu stellen, das Erste, was wir machen, wir sprengen den Felsendom. Ist ganz klar aus unserer Sichtweise Propaganda, nichts anderes. Aber die arabischen Medien haben nach dem Besuch von Sharon auf dem Tempelberg kommuniziert. Der Sharon hat hier keine Art von Toleranz gezeigt, sondern der hat schon mal nachgeschaut, wo die Sprengladung anbringt. Und das wurde in den arabischen Medien kommuniziert. Daraufhin kam es zur zweiten Intifada. Also wieder ging es los, dass Selbstmordattentäter nach Israel eingesickert sind und sich dann in Bussen, in Cafés, in Schulen oder weiß der Geier wo in die Luft gesprengt haben. Und damit war der Friedensprozess vorbei. Das dürfte klar sein.
Offensichtlich.
Daran sieht man halt auch mal wieder, es ist immer sehr spannend, von welcher Seite man drauf schaut und wie das auch in den Medien kommuniziert wird. Und wir müssen uns als Europäer auch hin und wieder mal an die eigene Nase packen, dass nicht alles, so wie wir das in den Medien erfahren, auch, sagen wir mal, die einzige Sichtweise ist. Wenn wir in ausländische Medien hineinschauen, die nicht besser sind oder schlechter wie unsere, aber sie haben oftmals einen anderen Blickwinkel auf die Situation. Und das ist gerade, wenn man Außenpolitik sich beschäftigt, sehr, sehr wichtig, einfach mal zu sehen, wie sehen denn das die anderen überhaupt?
Hier wurde es auf jeden Fall sehr deutlich und natürlich auch medial wirksam.
Und einen wichtigen Punkt, den man hier auch noch ansprechen muss, wir können auch, heute ist ja das Problem, dass die arabische Seite oder die arabische Welt diesen Krieg im der jetzt gerade geführt wird, natürlich ganz anders bewertet wie wir. Wir können natürlich als westliche Welt hingehen und sagen, ihr seht das völlig falsch. Wir können das auch ablehnen, wie sie das sehen. Aber wenn ich einen Konflikt lösen will, dann kann ich das nur durch Verhandlungen machen. Das heißt, ich muss hier also auch versuchen, einen Konsens zu finden. Ich muss versuchen, mir die Argumente anzuhören. Ich muss meine Argumente dagegen halten und dann muss man einen Weg suchen, den beide begehen können. Nur hinzugehen und sagen, ihr habt die falsche Meinung. Damit werde ich keinen Kompromiss finden. Und das ist etwas, glaube ich, was Europa im Speziellen und auch die ganze westliche Welt wieder lernen muss, Kompromisse zu finden. Und nicht einfach zu sagen, wir haben Recht und ihr habt uns gefälligst unserem Verständnis anzufügen, weil sonst seid ihr die Falschen. So funktioniert das nicht.
Ja, gut, ich muss an der Stelle hinterher schicken, nicht bloß aus Selbstschutz und auch. Wir müssen das natürlich trennen. Wir haben hier wieder das Problem der Hamas, das hier natürlich in diesem Konflikt tatsächlich eine Terrororganisation
Gar keine Frage.
operiert.
Aber in der arabischen Literatur und in den arabischen Medien wird ja zurzeit kommuniziert, dieses Palästinenser-Problem, was mit Hamas nichts zu tun hat. Und das muss man ja auch mal explizit sagen. Die Hamas verfolgt nicht die Ideen der Palästinenser. Die Hamas verfolgt ihre eigenen Ideale. Und die Palästinenser sind ihnen dabei herzlich egal.
So wie wir vorher gehört haben, im Grunde genommen, dass die Hamas früher schon mal einen Friedensprozess gewaltsam unterlaufen hat.
Ja.
Damit haben wir eigentlich schon den perfekten Cliffhanger zur dritten Episode, wenn wir dann in den ganz heißen Teil dieser Geschichte kommen. Man merkt hier schon am Ende, wird schon kompliziert, wie man drüber redet. Ich bin mir sicher, im dritten Teil, wenn wir dann Richtung Gegenwart kommen, also 2000 vorwärts, wird das Wasser noch komplizierter zu befahren. Bis dahin bedanke ich mich bei dir, Matthias. Um es nochmal klar zu sagen, und ich hoffe, da stimmst auch du mir zu an der Stelle oder du hast es gerade, die Hamas und die Attacke war eine Terrorattacke. Da gibt es nichts dagegen zu sagen,
Es gibt keine
überhaupt
andere
nicht.
Interpretation. Das
Nee,
sieht auch
gibt's
die
nicht.
arabische Welt so.
Ja.
Die arabische Welt sagt ganz klar, das war Terrorismus.
Richtig.
Aber sie hat natürlich den Blickwinkel, was die Palästinenser angeht, einen ganz anderen wie Europa.
So, und dieser Teil ist natürlich etwas, das für die Weiterführung des Konflikts sehr kompliziert ist. Also das, ich denke, da ist auch die Komplexität nicht, dass man Israel irgendein Recht der Selbstverteidigung abstreitet, das tun wir alle nicht. Oder dass man die Hamas gutheißt, das tun wir noch. Nein, 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 darum geht es hier nicht. Das ist ganz, ganz stark zu verurteilen. Aber diese Komplexität, und ich hoffe, das haben wir in den ersten zwei Folgen hier auch schon klar gemacht, ist einfach, dass in dieser Region so viele Kräfte, so viele verschiedene Dinge passiert sind, so viele Interessen gelaufen, dass A, Israel tatsächlich mit dem Rücken zur Wand stand. Das muss einem bis heute ganz, ganz klar sein, das ist ein äußerst umkämpftes Land und das ist noch freundlich ausgedrückt, wie du uns jetzt auch die letzten zwei Teile schon eindrücklich nahegebracht hast. Aber auch das Gesamtgeflecht außenrum ist regional in alle Richtungen zerrissen, ist weltpolitisch in alle Richtungen zerrissen und alles wird hier hochverdichtet. Nicht umsonst, und ich habe es vorher schon gesagt, die 80er sind die Zeit, wo ich jetzt auch mal mich an irgendwas erinnern kann, so einfach eigene Erinnerung. Und ich weiß, dass damals gesagt wurde, dass es nur drei Szenarien für den Dritten Weltkrieg gab. Also das waren immer so die Darstellungen damals, wenn man das so publik runtergebrochen hat. Eines wäre tatsächlich um Russland gewesen, wenn der Kalte Krieg heiß wird. Ein anderes wäre weiter im Osten dann um Saudi-Arabien, wenn der Kampf ums Öl entbrennt. Ja, und das Dritte, und deswegen sage ich es, ist natürlich, wenn Israel-Palästina heiß geworden ist. Und jetzt, 30 Jahre später, sind wir hier und haben diesen Konflikt, der noch vor einer guten Generation eigentlich als der Trigger für den Dritten Weltkrieg an die Wand gemalt wurde. Danke, Matthias.
Ich bedanke mich auch.